Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute, wie die letzten, ich glaube, 3 Folgen, geht es um die Vuelta und vieles andere auch noch. Und vorrangig Vuelta, das soll zumindest der Aufhänger heute sein. Und wo wir bei Aufhänger sind, sind wir bei einem Anhänger des Radsports und das ist der gute Thomas. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Das Wetter ist bei uns umgeschlagen, die Stimmung nicht, noch nicht. Die wird noch früh genug in den Keller kommen, da bin ich mir ganz sicher. Aber wir sprechen jetzt erstmal über die Vuelta. Geht's uns gut?
Ja, es geht gut. Also das Wetter ist hier eigentlich auch umgeschlagen, aber vom Schlechten her ins Gute.
Ja, das ist das Gemeine. Ich kriege ja immer, wie es da bei unten bei dir aussieht sozusagen, ne, durch familiär bedingt. Und bei euch war gestern 14 Grad und Regen und wir haben hier in der schönsten Sonne in kurzen Hosen gesessen und jetzt ist hier ein bisschen diesig, naja. Ich muss gerade noch einen Babysitz, der draußen, wie heißt das, Kindersitz rausholen, der noch auf der Dachterrasse stand, bevor der und die über Nacht einregnet. Das wollen wir alle nicht. Gut, machen wir einfach mal mit der Vuelta los, oder? Wieso ist hier die Kapitelmarke nicht so, wie ich sie will? Das ist sie, wie ich will. Wir waren stehen geblieben nach der Etappe Nummer 6. Im Gesamtklassement sah es so aus, dass Molar von der FDJ geführt die Führung innehatte. Vor Kwiatkowski, Team Sky, rund 40 Sekunden, 10 Sekunden dahinter, also 48 Sekunden Gesamtanstand. Buchmann, Yates, Valverde, Isagire, Galopin, Quintana, Kreuzweig und Maas, um mal die Top 10 zu diesem Zeitpunkt aufzurufen. Insgesamt alle in gut einer Minute 20 insgesamt. Das weiß ich, das kann ich, das habe ich richtig gesagt. Gucken wir mal, wie es weitergeht.
Etappe 7. Etappe 7 am nächsten Tag, Puerto Lumbreras, Pozzo Alcon. Da hatten wir ja schon beim letzten Mal uns schwer getan, da eine Prognose abzugeben und hatten, so wie ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt, ja, ist die Frage, ob die Sprinter diesen Hügel da hochkommen und es dann eventuell zu einem Sprint einer größeren Gruppe kommt. Ja, es war eine größere Gruppe, aber definitiv keine Masse, die da ankam. Und dieses Finale, das war doch enorm schwer und dieser Drittkategorieberg steht auf dem Profil zwar nur mit 4,1 Kilometern, 6,4% im Schnitt, aber das Ding war dermaßen unrhythmisch und dann kam noch hinzu, die sind da so über Abfahrten runtergefahren, schmale Straßen, viel Dreck auf den Straßen und ja, teilweise gefühlt sind die da durch irgendwelche Vorgärten gefahren.
Und das sind alles so Sachen, so blöd es klingt, aber die kann man halt nun mal nicht vom Profil entnehmen. Und wenn man sich dann auch anschaut, dass das im Grunde genommen, warte mal, wo war das denn hier, die 7. Etappe, wir sprechen über die 7. Etappe, waren wir, ne? Habe ich das richtig? Ich bin gerade noch ein bisschen desorientiert. Genau, und die war eigentlich als Flachetappe dann auch ausgewiesen, ne? Also das muss man ja auch mal sich vor Augen führen, weil was bei der Spanien-Rundfahrt eine Flachetappe ist, ist woanders wahrscheinlich eine Mittelgebirgsetappe. Flach war das jetzt definitiv am Ende nicht.
Ja, und im Finale drin ging es wirklich drunter und drüber. Also man hat gesehen, es gab dann einen recht schweren Sturz vorne, ganz vorne im Feld, der ja die ganze Gruppe zerteilt hat und dann fuhren sie sozusagen ja alle mehr oder weniger einzeln da durch die Gegend. Kwiatkowski war unter anderem auch gestürzt. Leider auch Emanuel Buchmann in diesen Sturz verwickelt. Der hat es aber dank der Hilfe von seinen Teamkollegen wieder in die erste Gruppe geschafft. Nutznießer dieser ganzen Hektik im Finale war der Franzose Tony Galopin, der da im Stile eines Finisseurs rausgeknallt ist und ja, sich den Etappensieg gesichert hat.
Erklär mal uns Nichtwissenden, was im Stile eines Finisseurs. Was ist ein Finisseur? Ein Rolleur kenne ich ja noch. Eines Finisseurs, jemand, der etwas beendet, der es fertig bringt.
Genau, das Wort Finisseur leitet sich ja ab von finire, also beenden, etwas zu Ende bringen. Und ein Finisseur ist jemand, der ein Werk sozusagen zu Ende bringen kann. Der kann eine Solo-Attacke kurz vor dem Ziel durchstehen, lange einem jagenden Feld oder einer jagenden Gruppe widerstehen und eine Solo-Attacke kurz vor Schluss gewinnen.
Damals Vinokurov in Paris war in dem Fall dann auch ein Finisseur.
Definitiv, ja.
So.
Aber man kann sagen, Tony Galopin ist nicht nur ein Finisseur, sondern er ist auch eine Art Puncher.
Ein Hasardeur, Puncher.
Ja, weil er da auch noch den Punch gehabt hat, also in so einer kleinen Welle wegzuspringen. Das gehört dann natürlich auch noch dazu.
1000 Sasser, dieser Galopon. Ja, aber ne, also er hat einfach in dem Moment aufs Gas gedrückt und hat den richtigen Hebel gefunden.
Taktisch auch sehr clever gemacht, also genau im richtigen Moment weggefahren, wo hinten ja alles etwas stillgefallen ist, und das hat er ausgenutzt. Die Karte
in solchen Momenten denke ich mir immer, ist das Taktik? Weil Taktik ist für mich etwas, was Berechnendes, also etwas Geplantes.
Ja, also Taktik will ich nicht sagen, Renninstinkt würde ich
erinnern. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ne? Das ist für mich keine Taktik, sondern das ist Instinkt Instinkt, so Rennlesen, Rennverständnis, gepaart mit, Instinkt ist genau das Richtige. Also mit so, da gehört auch immer eine gesunde Portion Erfahrung dazu und eigenes Einschätzen seiner eigenen Fähigkeiten. Ja, so eine Art.
Wir haben ja in der letzten Folge war es drüber gesprochen, wie so Nationalmannschaftsrennen größtenteils ablaufen und dass die sehr, sehr, ja, abhängig sind von solchen Fähigkeiten, weil dort oft die Informationen nicht so schnell übermittelt werden können und da der Renninstinkt sehr stark gefragt ist. Ja, und das hat man jetzt auch wieder bei dieser Vuelta-Etappe gesehen.
Und vor allen Dingen auch, wo vielleicht das Zusammenspiel oder das Zusammenspiel ist vielleicht das falsche Wort, aber so das abgestimmt und aufeinander eingespielt sein nochmal ein anderes ist, unter den Fahrern. Ne? Also es ist natürlich etwas anderes, ob du die ganze Saison mit den gleichen Jungs zusammen bist und dann da nochmal irgendwie so ein Rennen fährst, oder ob du jetzt in der Nationalmannschaft mehr oder minder, ich meine, das sind alles Profis, fahren alle jahrelang schon im Profi-Stil, aber das ist, glaube ich, doch nochmal irgendwie so in gewisser Hinsicht was anderes. Ja, also, Galopin völlig zu Recht gewonnen, Zweiter wurde dann, dem ja auch so etwas liegt, kann man da noch Sprinte? Ja, schon irgendwie, ne? Sagan, Valverde und dann die spanische Armada, die dahinter flog.
Das war immerhin ein Sprint aus einer 30-Mann-Gruppe.
Ja.
Die dann.
Ja.
Peter.
Und da war dann auch in dieser großen Gruppe Buchmann wieder mit dabei. Im Grunde genommen hat sich dadurch am Gesamtklassement nur ein wenig was geändert. Und zwar.
Kwiatkowski ist von der 2 rausgeflogen hinter Rudi Mollard.
Genau, und Valverde
durch die Bonifikation noch hochgeschnellt, vorbei an Buchmann, der von, genau, und das war es im Prinzip schon. Toni Galopin hat auch noch einen kleinen Satz gemacht auf 5.
Ja, genau, das war es aber sonst im Prinzip da oben bei den oberen Plätzen. Und ja, also damit ist auch alles eigentlich zu dieser Etappe gesagt. Ne?
Ja, es gab natürlich auch viele Stimmen, die sich meiner Meinung nach auch zu Recht über die Streckenführung im Finale beschwert haben, weil ja, solche Straßen, also das war, will ich nicht mehr sagen Straßenrennen, sondern teilweise schon Gravelrennen im Finale drin. Also was aber so vorher gar nicht abzusehen war, wenn man nicht explizit diesen Finalparcours inspiziert hat.
Ja, aber ne, da steht ja auch jedem frei, da mal vorher sich zu informieren. Also da mal irgendwie einen Scout vorher wegzuschicken, das ist ja kein großes Problem, um es mal so vorsichtig zu sagen. Also ich denke davon, dass so ein Team Sky zum Beispiel vorher schon mal einen Scout dahin geschickt hat.
Das wage ich mir kein Urteil drüber zu bilden, aber wir haben ja gesehen, also vor allem wenn du da stürzt auf so einem Asphalt mit diesen ganz grob körnigen Asphalt und diesem ganzen Sand da drauf, dann hat das ganz, ganz fiese Verletzungen. Also haben gesehen, bei Thijs Benoot beispielsweise, der da auch zu Fall gekommen war, das war überhaupt nicht schön.
Nee, also da, ja klar, ne, das ist was anderes, als ob du über jetzt einen, ich sag mal, vorsichtig einen glatten Asphalt rollst oder ob du dann gegebenenfalls da auf so einem grobkörnigen oder noch schotterartigen Gelände da dich lang machst, auf jeden Fall. Etappe 7 war das. Also Gesamtstand hatten wir gerade schon zusammengefasst. Keine großen Änderungen, außer dass Valverde nach oben gesprintet ist. War er damit zu diesem damaligen Zeitpunkt dann doch ja der Fahrer bei Movistar? Ist er dazu
gekommen? Nö, das würde ich nicht sagen. Das wäre noch zu früh im Rennen gewesen, um sich da auf einen Kapitän festzulegen, und dafür stand auch noch zu wenig Hochgebirge auf dem Programm. Mhm. Also das müssen dann die folgenden, also die nächsten anderthalb Wochen, würde ich mal so sagen, bis zur dritten Woche dann zeigen, ob man da entweder auf Valverde oder final auf Quintana setzt, aber man behält sich da alle taktischen Möglichkeiten, mit dieser Doppelspitze weiter zu agieren.
Aber ich glaube, also ich zumindest kann für mich sprechen, ich habe mich da schon gefreut, ihn dann lieber nach oben klettern sehen im Tableau als nach unten. Apropos nach oben klettern, in der achten Etappe mussten die Fahrer ja am Ende auch nochmal nach oben klettern ein wenig.
Ja, auch das eine ähnliche Etappe, bei der man vorher gedacht hätte, ja, es könnte einen Sprint geben, fast schon einen Massensprint, also es geht nur vielleicht auf dem Profil so leicht bergauf, aber auch da war es ein extrem schwieriges Finale, an dessen Ende, ja, ein Mann wie Peter Sagan, den man eigentlich in so einem Sprint als, ja, so ziemlich den in so einem Bergaufsprint als den schnellsten Mann der Welt fast einschätzt, sich einem Alejandro Valverde geschlagen geben musste.
Hm. Was aber auch dann, ich habe da noch drüber nachgedacht, dass vielleicht aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass vielleicht Valverde einfach da jede Ecke kennt. Vielleicht vom Terrain her, du hast schon ein bisschen besser kannte und das dann zu seinem Vorteil genutzt hat. Aber definitiv ein schöner Sieg. Also es hat mich einfach gefreut für ihn persönlich, dass da er dann an dem Tag mal sich, ne, also alles, was jetzt nachkommt, also alles, wie.
Das war ja schon sein zweiter Etappensieg jetzt.
Habe ich den ersten übersehen? Habe ich wieder vergessen?
Ja, auf der zweiten Etappe.
Ach so, stimmt. Ne, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich nochmal für ihn gefreut. weil das kann ihm keiner mehr nehmen und selbst wenn, also ich glaube, wenn er jetzt dort rausgerutscht wäre oder wenn die Vuelta jetzt ohne diese beiden Siege oder so etwas für ihn verlaufen wäre, das wäre schon irgendwie nach der nicht wirklich guten Tour, dann auch jetzt mal sozusagen kleinlos bei der Vuelta. Diese zwei Siege, egal was jetzt noch kommt, kann ihm keiner mehr nehmen und das finde ich sehr, sehr schön. Also das ist so, egal was kommt, er hat zumindest das mitgenommen und das finde ich super. Das freut mich für ihn.
Ja. Aber so zu dieser, also ich persönlich finde diese Art von Etappen und auch diese Profile, nicht die Streckenführung unbedingt, aber so die Art der Konstruktion des Parcours finde ich persönlich extrem spannend. Also mir geben da diese Finals mehr als die üblichen Szenarien bei anderen Grand Tours.
Ja, das, ich finde, es ist einfach so, dass diese Art von Etappe zwischendurch dafür sorgt, dass man sich nie sicher, also bei der Tour konnten wir oft, finde ich, es zumindest so ansatzweise vorhersagen, was passiert da, was wird da, ne, was, wie geht die Etappe aus? Wir haben jetzt schon wirklich ein paar Mal, ich will nicht sagen deutlich daneben gelegen, aber sagen wir so, es vorauszusagen ist mal deutlich schwerer als sonst. Und das sind einfach Etappen, die lassen Spannung aufkommen und diese Ungewissheit, was passiert morgen, ist natürlich etwas, was Spannung erzeugt dann auch. Ja, finde ich auch super. Also kann man mehr davon. Und ich glaube auch nicht, dass es bei der Tour vielleicht bedeutet, insgesamt die Vuelta doch so wenig, dass da vielleicht auch damit ein bisschen mehr, wie soll man sagen, also so lass uns mal einfach probieren, rangegangen wird seitens der Fahrer. Ne, oder es einfach deutlich schwerer wird zu entscheiden. Ich weiß es nicht so genau.
Ja, aber ich frage mich immer, also so bei der Tour de France, wenn da so diese typische erste Woche-Etappe ist, ist es topografisch nicht möglich, den Parcours da anders zu gestalten? Weil es ist ja auch von der viel kopierteres Gelände oft auf diesen Vuelta-Etappen als bei der Tour beispielsweise. Also wenn man sich das mal so in der Übersichtskarte anguckt, dann fahren die da die ganze Zeit irgendwie zwischen 200 und 600 Metern Höhe rum und es geht rauf und runter die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob man sowas in Frankreich nicht konstruieren kann.
Ja, das bestimmt. Also, dass es an topografischen Möglichkeiten fehlen würde, das bezweifle ich sehr. Vielleicht ist es aber auch
Klar, natürlich, wenn du in der Bretagne unterwegs bist oder in der Normandie beispielsweise, dann ist es natürlich schwierig, da sowas zu bauen, aber ja.
Aber sie kriegen es ja auch hin, an der Küste rumzugondeln und dann ins Landesinnere kurz abzubiegen und so. Also ich glaube mir schon, dass das auch möglich wäre, aber ich glaube auch, wenn du das mal anders gesprochen, angenommen, du würdest mit dem Tourtross, also mit den Tourmannschaften, interessantes Szenario, du fährst mit den Tourmannschaften im Juli, Einfach mal die Vuelta-Strecke. Ob es das gleiche Rennen wäre, fände ich eigentlich, das wäre ein sehr interessantes Experiment.
Ja, aber ich denke, so von den Fahrertypen würdest du die gleichen Leute vorne sehen, weil einfach das Gelände dementsprechend ist.
Aber was würdest du dann denken, wäre anders? Also weißt du, wenn du durchs Gelände nicht ändern kannst, wie?
Naja, du hättest halt weniger Ankünfte für die rein rassigen Sprinter.
Mhm.
Also du siehst ja jetzt also auf der Etappe Valverde und wer dahinter alles reinkommt, das ist ja fast schon das Who is Who der Sprinter. Also Sagan, Van Poppel, Nizzolo, ja, das sind alles super, super schnelle Leute, die Valverde da im Sprint geschlagen hat, aber natürlich auch nur, weil diese Zielgeraden da sehr, sehr stark anstieg.
Hm. Ja, also wäre interessant, das mal zu sehen, wie das wäre, wenn das Peloton da langjagen würde. Ich habe jetzt den Faden verloren, wenn ich ehrlich sein darf. Waren wir bei Etappe 8? Ja, Etappe 8 hatten wir jetzt schon durch, oder?
Ja, im Gesamtklassement.
Achso, ja, genau. Ich wusste doch, irgendwas fehlt noch. Im
keine großen Verschiebungen, also unter den Top 10, um genau zu sein. Keine.
Keine Verschiebung in den Top 20, keine Verschiebung in den Top 30.
Wenn man aber mal schaut, dann beispielsweise in der Punktewertung, also das grüne Trikot, das hatte nämlich Valverde am Vortag schon von Kwiatkowski übernommen und konnte da seinen Vorsprung durch den Sieg natürlich noch ausbauen.
Mhm. Der liegt dann jetzt zu dem Zeitpunkt vorne mit 76 Punkten vor 63 Punkten Sagan und Kwiatkowski. Gehen wir nochmal ins Bergtrikot, wenn wir schon mal dabei sind. Luis Angel Mate, spricht richtig aus, ja, ne?
Mhm.
Von Cofidis auf Platz 1 vor Pierre Roland und Ben King von Dimension Data. Und Teamwertung Astana, davor Lotte Jumba und Movistar. Ach, eine Sache muss ich noch ansprechen kurz. Und zwar, ihr fragt euch manchmal vielleicht, was machen wir eigentlich mit dem Geld, was ihr uns zukommen lasst, spenden oder über die Amazon-Wunschliste, nicht über die Amazon-Wunschliste, über einen Amazon-Affiliate-Link wird was bestellen und dann kriegen wir eine Provision. Was wir zum Beispiel davon machen, wir leisten uns Anfang des Jahres den Eurosport-Player. Und ich habe am Freitag, das kommt jetzt eigentlich ein bisschen zu spät, aber ich habe am Freitag die Etappe mir dann abends in der Zusammenfassung da angeschaut oder beziehungsweise ich habe die Zusammenfassung nicht gefunden und habe dann einfach so ein bisschen durchgeskippt bis zu einem entscheidenden Teil und sah dann einen... Ja, war das eine Attacke? Ich weiß nicht, ich bin danach auch weitergeskippt. Hab's nur mit einem Auge geguckt. Von Lotto Sudal. Nicht Lotto Sudal, Jumbo Lotto. Und zwar haben die irgendwann mal während der Etappe attackiert, beziehungsweise waren mit 3, 4, 5 Leuten vorne. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst vielleicht. Bitte?
Ja.
Und was ich, weiß nicht, ob absichtlich, aus Versehen, ich hatte den englischen Kommentator. Und dann ist mir doch nochmal aufgefallen, also ich bin nicht so ein vehementer Vertreter, man muss Filme im englischen Original gucken oder so. Das ist mir meistens einfach zu anstrengend, obwohl ich, glaube ich, mit dem Englisch ganz gut passabel zurechtkommen würde. Aber in dem Fall war ich einfach, ich war jetzt so voll, das zu wechseln. Und auf jeden Fall hatte ich einen englischen Kommentator und er hat ein sehr schönes Bild gemalt, nämlich der meinte, ich krieg's leider nicht wortwörtlich zusammen, irgendwie, jetzt sieht es hier aus, als wenn jemand ins Hornissennest gestochen hätte. Und das habe ich mir gemerkt, weil ich fand das einfach so schön und deswegen möchte ich euch dazu animieren, hört euch auch, schaltet, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo schaltet auch mal die englischen, die französischen, die italienischen, ich habe auch irgendwann mal irgendwo einen italienischen Kommentar gehört. Ich würde schätzen 5% verstanden, aber einfach nur mal, ich finde das ist immer sehr, sehr schön, die anderen zu hören. Ich glaube noch nicht mal, dass die deutschen Kommentatoren, insbesondere bei Eurosport, dass die jetzt so langatmig und langweilig sind, wie es oft vorgeworfen wird. Aber ich fand das einfach in dem Moment sehr, sehr schön, wie der die Metaphorik dann auch in den anderen Sprachen mal da so zu bekommen.
Ja, es liegt ja auch ganz oft einfach daran, was so eine Sprache hergibt. Also
ja, klar.
In anderen Sprachen gibt es ja ganz andere Sprichwörter mit anderen Bedeutungen. Also das macht da oft sehr, sehr viel Spaß zuzuhören.
Hm. Ich habe ja
also mal, wenn ich beispielsweise die Italiener mal höre, mein Lieblingssprichwort immer noch, fa saltare il banco, also die Bank sprengen,
ja.
Also das ganz große Ding gewinnen.
Ja, ich habe ja mal in einem englischen Unternehmen gearbeitet, wo halt auch dann sozusagen Amtssprache Englisch war und das war immer ein großer Spaß, wenn sowohl die Engländer ihre englischen Sprichworte ins Deutsche übersetzten, um sie einfach zu benutzen. Und umgekehrt, wir Deutschen auch das genauso gemacht haben. Also da war die low-hanging fruit manchmal im Deutschen schon, die tiefhängende Frucht. Das ist ja schon fast mittlerweile eingebürgert. Aber was heißt nochmal? I'm not sawing the tree I'm sitting on. Ich säge mir doch nicht den Ast ab, auf dem ich sitze. War dann auch so. Also sehr schöne Stielblüten da. Also deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, so etwas das als kleiner Einschub, dann macht das ruhig mal. Das ist ein großer Spaß. Apropos Spaß, wie viel Spaß hatten denn die Fahrer wohl dann bei ihr?
Ja, bei Etappe 8.
Genau.
Würde ich vielleicht ganz gerne noch auf eine Wertung so ein bisschen zurückkommen, die wir immer vielleicht auch etwas vernachlässigen und ein bisschen verschmäht ist, aber die für mich persönlich so, ja, schon viel bedeutet. Also ich finde die ganz sinnvoll, diese sogenannte Kombinationswertung.
Ja.
Und auch dort hat sich Alejandro Valverde im Laufe dieser Vuelta still und heimlich in dieses Kombinationstrikot gefahren und hat da seinen Vorsprung auch auf dieser Etappe wieder ausgebaut, hat nämlich dann mit 16 Punkten die niedrigste Punktzahl vor Kwiatkowski mit 69 Punkten, wenn man alle Wertungen da zusammenzählt, die Rangpunkte.
Ich bin jetzt auf der Vuelta-Seite und wie so oft blicke ich es da nicht ganz, aber du wirst mit Sicherheit recht haben. Das ist das
Klassement. Ja, wenn du auf Klassements gehst und dann auf die jeweilige Etappe und da auf Classement General, dann findest du ganz rechts den Reiter Combiné.
Ah, Combatte. Achso, ich bin auch auf Französisch, ne? Also macht es ja auch nicht einfacher für mich.
Genau, da findest du dann jeweils die Kombinationswertung.
Ah, ja, 18 Punkte. Komisch, das wird hier rückwärts gezählt, ne, irgendwie.
Ja, wer die niedrigste Zahl hat. Also macht ja, also wäre ja schlecht, wenn derjenige, der die meisten Punkte hat, also die schlechtesten Rangplatzierungen hat.
Verstanden, ja. Ist ja gut.
Aber das wäre auch mal ein Rennen, das wäre sowas wie das schwarze Trikot dann.
Ja, kann ich noch die Geschichte zu erzählen, dass das schwarze Trikot bei seiner letztmaligen Austragung, als es das letzte Mal sozusagen verliehen, das erste und letzte Mal verliehen wurde in der Neuzeit, nicht abgeholt wurde. So, das ist mal Ballastwissen, oder? Die Geschichte dazu erzähle ich dir ein andermal. da hab ich Insider-Informationen sozusagen. Erinnere mich dran, dass wir, habe ich schon eigentlich erwähnt, dass du bald Geburtstag hast, dass alle dir gratulieren sollen? Und wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht? Also ich möchte mir das alle gratulieren, und zwar dem Thomas auf allen Wegen, die es gibt, weil er wird heute in einer Woche genau, am zweiten Ruhetag, hat der Thomas Geburtstag und es wird ein großer Geburtstag, ne?
Ja.
Ja, und da könnt ihr bitte alle gratulieren. Also es würde mich sehr freuen, wirklich, 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 möchte ich bitten, dass jeder, der diese Folge hört, bitte einmal kommentiert und ihnen zum Geburtstag gratuliert. Nee, das ist jetzt zu früh, aber bald.
Ja, man soll ja nicht das Fell verteilen, bevor der Bär überhaupt erschossen ist.
Ja, don't share the fell of the bear before you shoot it. Wir sollten mehr englische Sprichworte benutzen. So, jetzt sind wir komplett außer Rand und Band geraten.
Ja, wir waren bei der Kombinationswertung und das nur mal so, also vielleicht auch mal eingestreut, dass es da auch, ja, es gibt da nicht wirklich so einen Kampf um dieses Trikot, weil das ja aus diesen anderen Wertungen resultiert, aber es ist für mich auch immer ein sehr gutes Indiz dafür, was so eigentlich der beste Allrounder bei der Vuelta ist.
Das stimmt.
Oder wer das besser gesagt ist.
Aber Moment, also ich habe jetzt mal ein Problem, wenn ich jetzt auf 25.8. bis 19.6. competitive, ist das...
Ach, das ist der kampfreichste Fahrer.
General Classification, Individual, klar, Points, klar, Team, klar, Climber, klar und Combative?
Ja, das ist der kampfreichste Fahrer. Und wenn du auf links Classement General, also oder General Classification guckst, dann kannst du auch
ja, dann zeigt er bei mir aber nach 9, vielleicht ist das wegen der 9. Etappe, kann das sein?
General genau. Classification? Ah, wenn du aber auf Etappe 8 guckst, dann ist es da.
Ja, Sir, I, Sir, Captain, Sir. Gut. Kommen wir jetzt dann aber endlich zur Etappe 9, verdammt nochmal. Wir hatten gesagt Bergankunft, wir hatten gesagt vielleicht ein Abtasten der Favoriten, vielleicht der große Schlagabtausch, alles möglich an dem Tag, nichts muss. Altes Swinger-Motto.
Ja, also wir hatten einen Erstkategorieberg, einen Drittkategorieberg, einen Zweitkategorieberg und einmal Kategorie Especial. Da rede ich von dem Schlussanstieg nach Covatilla. 8 Kilometer mit 8,1% im Schnitt, geht aber eigentlich im Prinzip schon, na, so 25 Kilometer vor dem Ziel fängt da die Straße von Bejar aus so leicht an zu steigen und so terrassenförmig schraubt sich das dann nach oben. Ja, und die Etappe geprägt von einer sehr großen Ausreißergruppe, die zwischendrin auch vom Feld wieder sehr weit ziehen gelassen wurde. Und was ich dann nicht so recht verstanden habe, also zur Erinnerung, im roten Trikot des Gesamtführenden immer noch unterwegs, Rudy Mollard zu dieser Zeit.
Von FDJ,
ja. Groupama FDJ und ja, die sind da nachgefahren, aber im Endeffekt war es eigentlich klar, dass wenn nicht jemand aus der Ausreißergruppe ihm einer der Favoriten dieses Trikot an dem Tag von den Schultern reißen wird.
Ja, kann man so sagen. Und es führte dann dazu, dass irgendwie so, naja, also im, wie soll man das jetzt beschreiben? Es war halt fürs Gesamtklassement irgendwie so eine, ich fand das teilweise unklare Situation. Ne? Also das war so, eine, so wie, als wenn es da liegen würde und keiner wollte es so richtig aufheben oder sich überstreifen.
Dieses Trikot?
Ja.
Ja. Also schon, aber zwischendrin war es ja wirklich so, dass die Ausreißer, ich spreche ja von Benjamin King, virtuell in diesem roten Trikot eine ganze Zeit rumfuhren, aber ja, da hat sich so keine Mannschaft richtig erbarmt, die Last des Rennens zu tragen, die Initiative zu ergreifen. Also es war dann irgendwann, glaube ich, auch wieder die Sky-Mannschaft, Astana und Movistar kamen dann auch, die dann, ja, aber erst als es in Richtung Schlussanstieg wirklich erst ging, da angefangen haben, hinten nachzuführen.
Aber andererseits muss man ja den anderen, also jetzt von Groupama FDJ abgesehen, wo ich jetzt einfach mal sage, denen ist ja auch klar, dass sie die Vuelta nicht gewinnen werden.
Ja, ja nicht mit Rudy Mollard, sagen wir es mal so.
Genau. Ne, warum soll dann in diesem besonderen Fall dann irgendwie die groß die Nachführarbeit organisieren. Also das kann ich aus der.
Eben drum habe ich es ja nicht verstanden, dass sie einen Großteil der Etappe auch so, na, mit zwei Leuten oder drei Leuten nachgeführt haben.
Alibi-mäßig, also einfach so nach dem Motto, man muss das machen, so ein bisschen nicht zu weit wegkommen lassen. So, also wahrscheinlich werden sie es dir selber noch nicht mal richtig gut erklären können, ne? Aber mei. Sie waren wahrscheinlich diejenigen, die noch am meisten Bock hatten, um es einfach zu sagen, ne? Also vielleicht, ja, komische Situation fand ich das jedenfalls in der Zusammenfassung nicht gesehen habe in diesem Rennen. Aber dann kam ja zumindest endgültig und zum Glück der Schlussanstieg, der dann die ganze Sache ein bisschen gerichtet hat oder, ne, also die Fahrer dann mal dazu gebracht hat, ernst zu machen.
Ja, am Schlussanstieg war es dann erstaunlicherweise die Mannschaft Bora Hansgrohe, die das Heft des Handels in die Hand genommen hat, in Person von Rafael Majka, der sich vorne eingespannt hat und die Pace gemacht hat.
Und der Manuel Buch. Genau, und da dachte ich so, huiuiuiui. Also der wird ihn ja nicht einspannen oder da unten oder da zu dem Zeitpunkt schon verschleißen, wenn er schlechte Beine hätte. Also in dem Moment dachte ich noch, oder dachte ich, ja, cool. Also, er fühlt sich gut. Zumindest nicht.
Naja, um diese Taktik zu interpretieren, gibt es meiner Meinung nach auch mehrere Ansätze. Also, ich bin da eher so der Meinung, das könnte auch gut gewesen sein, um da ein Scheintempo anzuschlagen.
Okay. Ja, selbst dann hat es geklappt. Also, für mich haben sie zumindest überzeugt.
Ja, also, es dauerte ja auch sehr, sehr lange, bis dann wirklich mal die ganz großen Favoriten da gefeuerwerkt haben. Und als Majka dann rausging, waren es dann wieder die gelben Männer von Lotto NL Jumbo, die das Zepter übernahmen, ehe
the
dann
Hornets,
mal
The Hornets started.
Ja. Die Wespen sind losgeflogen.
Und die Wespen haben attackiert.
Ja, ehe dann so, ich glaube, war so 2 Kilometer vom Ziel sich dann wirklich mal die einer der ganz Großen bewegt hat. Also es war, glaube ich, Quintana oder Keldermann, die den Federhandschuh hingeworfen haben. Und dann hat man ganz schnell gesehen, wer wirklich die Beine hat, um da mitzufahren und wer nicht.
Ich dachte auch die ganze Zeit, was du eben meintest jetzt im Nachhinein, wenn man das so betrachtet, mit dieser Scheingeschwindigkeit, ne? im Grunde genommen, wenn man da vor diesem Hintergrund, dieser These, ne, war es ja dann die ganze Zeit so, dass alle irgendwie so, ja, wie soll man sagen, im vierten Gang hochgedreht haben und nur gewartet haben, in den fünften zu schalten und dann endgültig Gas zu geben haben und sich vorher vom Michael ein bisschen einschläfern haben lassen. Ist natürlich auch eine interessante Sicht des Ganzen. Aber
ich denke, er hat da schon so ein bisschen wie so ein Schlangenflüsterer agiert.
Der Schlangenflüsterer Maika. Mein Gott, bewegen wir uns hier auf prosaischem Terrain. Aber dann muss man doch einfach sagen, dann sind sie das auch selber schuld, wenn sie nicht früher attackieren. Das muss man auch sagen.
Das stimmt, aber man muss dazu natürlich auch fairerweise sagen, dass auf dem Anstieg viel, also die meiste Zeit Gegenwind drauf stand und Gegenwind hemmt ja immer eher das Rennen und da überlegst du dir ja immer zwei oder dreimal, ob du wirklich attackierst, weil wenn du alleine draußen im Wind bist und hinten hat noch einer ein oder zwei Helfer, bist du definitiv im Nachteil.
Ja, klar. Ja, aber am Ende war es dann so, dass zumindest aus den Ausreißern sich Ben King und Mollema, Ben King hat dann irgendwann mal, um das Rennen mal von vorne, den vorderen Teil des Rennens sozusagen, den eigentlich in dem Fall irrelevanteren zu beschreiben, Ben King vom Team Dimension Data hat sich auch den zweiten Viva Verde, wie ich gerade eben erfahren habe.
Ja, ganz spannender Rennverlauf in dieser Ausreißergruppe. Ben King, der hat irgendwann mal, also 25 Kilometer vorm Ziel oder 30 waren es vielleicht, gesehen, gut, gegen die reinen Bergfahrer, wie einen Mann wie Mollema, habe ich, ja, wenn ich es im direkten Kampf mit ihm aufnehme, wahrscheinlich keine Chance. Ich muss dann mit einem kleinen Vorsprung in diese Schlusssteigung reinfahren. Genau das hat er gemacht, hat so eine Minute 30 rausgefahren auf Mollema. Der ist irgendwann hinten rausgeknallt und da ging es auch ganz schnell im Schlussanstieg drin, dass Mollema eine Minute weggefahren hat von dem Vorsprung auf 30 Sekunden, 20 Sekunden runter. Aber spannenderweise hat es dann Benjamin King auf den letzten 3 Kilometern, das ging so 1-2 Kilometer immerhin hin und her, zwischen 20 und 30 Sekunden konnte der das dann halten. Also da ja, wird sich Bauke Mollema hinterher auch gefragt haben, was habe ich da verkehrt gemacht?
Man muss ja nicht immer alles verkehrt machen, wenn jemand anders schneller ist, denke ich mir dann immer, ne? Also,
nee, aber man hätte das ja auch taktisch ganz anders angehen können. Ja. Wäre Mollema die Attacke von King mitgefahren, dann hätte er gar nicht erst dieses Loch von über 1,5 Minuten zufahren müssen.
Das stimmt. Ja, hinterher ist man immer klüger, ne? Das geht ja in so vielen Fällen. Also vorne Ben King vor Mollema. War vorne die Entscheidung, aber hinten das vielleicht für die Gesamtwertung interessantere Rennen. Wurde dann der Federhandschuh, wie du schon sagst, das von Quintana, Lopez und Quintana und Kellermann hingeworfen. Lopez ist dann auch mit eingestiegen. Und wie spricht man ihn aus? Dylan Toins?
Ja, Dylan Toins, das war noch ein Überbleibsel oder ein Überlebender aus der Ausreisergruppe, der sich um 2 Sekunden vor den Favoriten ins Ziel gerettet hat.
Ah, okay, das hatte ich jetzt gar nicht, deswegen, ich konnte ihn auch gar nicht einordnen, das hätte mir vom Namen her, hätte jetzt auch gar nicht zu der Gruppe gepasst.
Na, also der würde ja bei einer Grand Tour, bei einer Bergankunft jetzt nicht unbedingt Lopez mit schlagen. Den Favoriten.
Eben, deswegen war ich auch so regiert. zwischen denen ging es dann hin und her. Buchmann leider ist in dieser Gruppe, ich sag mal, dann, ich meine, man muss immer noch denken, Emanuel Buchmann ist vor De La Cruz, vor Manches, vor Aru reingekommen. Ne, man sollte das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Dass er
von, ja, aber man muss, war ganz spannend zu sehen, also als da diese erste wirklich entscheidende Attacke ging, ist Quintana mitgefahren, hat da nicht großartig auf Valverde irgendwie gewartet, aber dann, ja, hat er halt auch nicht mitgeführt. Und die Leute, die halt nicht mitfahren konnten, waren wirklich Valverde und Buchmann. Wobei, ja, er auch hinterher gesagt hat, er hat immer noch mit den Sturzverletzungen zu kämpfen. Und von daher würde ich das jetzt eher, dieses Etappenergebnis, mehr als Erfolg einordnen, als irgendwie, ja, als eine Niederlage. Weil, ja, jetzt hat er den Ruhetag dann und kann sich da doch hoffentlich davon erholen. Also selbst wenn du nicht schwer stürzt, hast du doch immer noch mit den Blessuren auf jeden Fall zu kämpfen.
Und muss man, wie gesagt, nochmal einfach sich vor Augen führen. Er ist zwar als 15. jetzt da reingekommen, aber wenn man mal die Überbleibsel aus der Ausreißergruppe da rausrechnen würde Dann sind es ja zumindest Platz 12 schon und eine fast Top-10-Platzierung bei so einer Etappe mit einem Abstand von, was ist das, 2,40, 20, weniger als eine halbe Minute. Dagegen kann man ja nicht sagen. Das ist ja fantastisch. Also, ja. Ne, sage ich immer noch. Also,
und war ja auch irgendwie so ein bisschen so ein komischer Anstieg, also total exponiert, also der Wind hat eine extrem hohe Rolle gespielt, wie wir es vorher angekündigt hatten, oben auf diesem Hochplateau, und wenn du halt ja alleine im Wind hängst dann auf den letzten 2 Kilometern, ist es natürlich dann auch schwierig, da irgendwo den Schaden zu limitieren. Und ja, was ich halt auch ganz, ganz spannend fand, Wilco Keldermann, extrem stark, also der hat da auch sein Rennen gefahren, aber sein Handicap ist dieser Zeitverlust von dieser Windkantensituation, wo er den Defekt hatte, also ist im Gesamtklassement ja auch schon 1:50 zurück, aber man darf nicht vergessen, von all den Leuten, die da vorne rumturnen, ist im Prinzip Keldermann, so wie ich sehe, der beste Zeitfahrer.
Mhm, das stimmt. Das war, glaube ich, Etappe Nummer, was war das? 6?
Die letzte, nee, die wir in der letzten Sendung hatten.
Etappe Nummer 6, genau, wo er da Platz 66 mit ordentlich Verlust sich eingefangen hat.
Ja, aber es ist auch so ein...
Aber das, auch, das macht die Situation ja auch wieder spannend, ne? Wenn Keldermann jetzt auf Platz 1 wäre und wäre noch der beste Zeitfahrer, dann haben wir ja sowas wie Froome. Ne? Also insgesamt finde ich das alles sehr, 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 sehr spannend oder
definitiv
vielversprechend.
Es ist ja auch nicht abzusehen, dass einer von diesen Leuten, die da vorne bei den Favoriten rumfahren, jetzt exorbitant sich von den anderen absetzen kann oder groß stärker ist als irgendeiner der anderen. Also da konnte, ja, ich denke, da konnte, hatte keiner auch die Beine, um da wirklich richtig wegzufahren. Also selbst ein Lopez, der die Favoritengruppe ins Ziel geführt hat, war am Anfang bei dieser Attacke auch abgehängt. Mhm. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Simon Yates auch zum Anfang nicht mitfahren konnte.
Hallo?
Ja.
Ah, Entschuldigung, ich war gerade so, ich hatte gerade die Befürchtung, gerade warum auch immer, dass du auf einmal weg bist. Sorry, deswegen war ich so irritiert.
Nee, alles Simon gut. Yates. Simon Yates, ja.
Mit
also,
dabei.
Ja, er kam 3 Sekunden sozusagen mit 3 Sekunden Rückstand dann auf Platz 8 auf Isagire, Jon Isagire ins Ziel. Und ich hätte schon erwartet, dass der da mitfahren kann. Also
bin ja, aber weißt du, was ich auch vor allen Dingen, also ich habe, wie gesagt, auch so durchgeskippt und was ich dann hinterher gedacht habe, vielleicht hat er aber auch einfach Lance Armstrong im Podcast zugehört und hat gesagt, der damals, glaube ich, bei der, was war das, Giro, ja, ne?
Mhm.
Beim Giro gesagt hat, er ist einfach zu verschwenderisch mit seinen Körnern umgegangen. Und vielleicht hat er sich genau das überlegt. Das war so mein Gedanke, als ich das gesehen habe. Ne?
Naja,
hat er jetzt
aber
einfach seinen Stiefel und denkt sich, mein Gott, die 9 Sekunden jetzt, dafür muss ich vielleicht über irgendein Limit gehen. Nö, mache ich nicht. Also meine Zeit wird noch kommen und ich werde vielleicht auch erst am Ende der ganzen Geschichte hier meinen Saison, ich will nicht Saisonhöhepunkt, aber den Höhepunkt, meinen Peak erreichen. Mache ich mal langsam.
Ja, aber natürlich verschwendest du auch enorm viel Kräfte, wenn du so einer Gruppe im Wind hinterherfahren musst. Also da wäre er, denke ich, dran geblieben, wenn er gekonnt hätte.
Ja.
Aber natürlich auch sehr, sehr auffällig, unter diesen, sagen wir jetzt mal, ersten 5 der Favoriten gleich 3 Kolumbianer, Lopez, Quintana und Uran.
Ja, ich sag mal so, die werden, also auf dem, wie soll man sagen, da wird wahrscheinlich Spanisch gesprochen am Ende. Also das, ja, ist schon bezeichnend. Also das, aber war doch immer auch so ein bisschen bei der Vuelta so, ne? Dass die, dass eine sehr...
Dass sich da die Kolumbianer wohlfühlen.
Ja, habe ich das nicht, habe ich...
Schon, ja, also 2016 hat ja Quintana dieses Rennen schon gewonnen und ja, da, das ist immer so, auch natürlich bedingt dadurch, dass es das Heimrennen von Movistar ist, sehr, sehr kolumbianisch geprägt.
Mhm.
Und wenn wir vielleicht nochmal auf die Gesamtwertung schauen,
das wollte ich
nach
gerade.
Der Etappe. 1 Sekunde hat sich Simon Yates das rote Trikot vor Alejandro Valverde von Rudy Mollard geholt. Mhm. Dahinter dann Nairo Quintana, 14 Sekunden Rückstand, 5 Plätze rauf, 1 Platz runter für Emanuel Buchmann, aber immer noch 16 Sekunden nur Rückstand als formidabler Vierter, geht er in den Ruhetag. Dann Isagire. Wer mich sehr überrascht hat, Platz 6, Tony Gallopin, wie der bislang mithält. Also Chapeau, einwöchige Rundfahrten und zu Klassiker, das waren ja bislang immer so sein Steckenpferd, sein Terrain. Und jetzt, dass er jetzt bei einer dreiwöchigen Grand Tour da vorne ja, rumfährt, rumdüst, das überrascht mich schon. Und ja, dahinter dann alles noch in starker Distanz, sagen wir mal, bis Platz 11, Fabio Aru, 1:08 Rückstand, ist alles extrem dicht beieinander.
Ja, und das macht ja auch die Spannung dieses Mal aus einfach, ne? Also, dass das nicht so auf 2, 3, 4 Leute irgendwie reduziert wird, von denen man ausgeht, und dass es unter denen dann ausgemacht wird, sondern dass es in gewisser Hinsicht für alle noch da vorne etwas werden kann. Und das auch, man jetzt, ne, das, wenn man sich jetzt vorstellen würde, 1, 2 fallen da aus, was bei einer Grand Tour ja jetzt durchaus noch möglich wäre, hast du immer noch ganz viele Leute in den Startlöchern, die da reinspringen wollen. Und das ist auch, finde ich, so teammäßig, ne? Wenn man sich mal vorstellt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teams, glaube ich, unter den Top 10, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe.
Ja, und du hast ja zwei Mannschaften, also Movistar und die Mannschaft Lotto NL Jumbo, die 2 Leute in den Top 10 jeweils haben. Also taktisch auch spannend, wie die dazu operieren. Und generell fand ich das höchst interessant, mal zu sehen, weil man es gar nicht mehr gewohnt ist eigentlich, wie so eine Grand Tour, so eine Bergankunft ablaufen kann, ohne ein überlegenes Team Sky. Also es war ein richtiges Radrennen mit mal.
Das klingt gehässig.
Nein, aber doch. Es ist ja einfach eine Feststellung, dass ja, Sky da sehr dominant sonst immer auftritt bei diesen Grand Tours und dass ja die Kapitäne der anderen Mannschaften gar nicht zum Attackieren kommen, weil einfach ja da noch 2 oder 3 Helfer immer da sind.
Ja, aber andererseits muss man auch sagen, das ist ja immer, zu gewissen Zeiten war es ja immer schon so, dass es solche Situationen gab. Also wir erinnern uns an, wie den eben schon erwähnten Armstrong. Dann gab's
Indurain hatte halt auch seine 2, 3 Leute immer noch bei sich, aber in dieser Form, also ich erinnere da immer gerne an die Etappe zum Angliru, wo in einer 10-Mann-Spitzengruppe noch 4 Sky-Fahrer waren.
Ja, ja, klar. Nee, also ich möchte da auch gar nicht entgegensprechen im Sinne von, dass es etwas anderes ist, ne? Aber den,
ja, für die Attraktivität des Rennens mit Sicherheit sehr gut, aber wo wir schon beim Team Sky sind, die waren im Prinzip die Verlierer des Tages, weil für Michael Kwiatkowski ging es in der Gesamtwertung 9 Plätze runter auf den 15. Platz zurück. Er hat an dem Tag einiges an Zeit verloren. Ja, und da, und man muss sich dann fragen, ob für Kwiatkowski die Gesamtwertung weiterhin ein ja, anpeilbares Ziel ist oder ob er hinsichtlich der Weltmeisterschaften vielleicht doch ein bisschen rausnimmt und einzelne Etappen anpeilt.
Ja, als gutes Trainingslager das Ganze dann betrachtet. Das denke ich, das ist ja bei manchen Fahrern da jetzt so verbreitet. Hatten wir das Gesamtklassement? Ja, hatten wir schon. Jetzt vor Valverde, Quintana und so weiter und so fort. Das war die Etappe von gestern. Heute Ruhetag, das heißt, wir können auch die Füße hochlegen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Aber machen dann an diesem Punkt, sage ich einfach mal, schon die Vorausschau auf die, ja, heute ist Montag, ich gehe mal davon aus, also wenn wir es zeitlich hinkriegen, müssen wir vielleicht mal abseits des Mikros besprechen, aber ich würde mal so die nächsten 3 Etappen vielleicht besprechen.
Ja, Klassen. Genau, also diese zweite Woche, die ja jetzt beginnt bei der Vuelta, sieht auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so schwer aus, wird aber hinten raus knüppeldick. Also,
ich wollte gerade schon sagen, also ich denke, rechne in der zweiten Etappe, zweiten Woche schon mit ordentlich Rambazamba.
Morgen haben wir im Prinzip, ja, sage ich mal, noch eine flache Etappe. Also wir sind zwar die ganze Zeit auf so 700, 800 Metern unterwegs, aber ja, es gibt da keine bedeutsamen großen Hindernisse außer dieser Drittkategorieberg. Gut, na, 25 Kilometer vor dem Ziel, da könnte es dann auch wieder so einen Sprint aus einer vielleicht 60 Fahrer großen Gruppe geben.
Ich glaube, ich möchte fast widersprechen, ich glaube, dass die Sprinter diesmal über den Drittkategorieberg drüber kommen. Wir haben immer gesagt, ne, so viele Möglichkeiten gibt es nicht für Sprinter. Und jetzt nach dem Ruhetag für alle schwer wieder in Tritt zu kommen, vielleicht die ich glaube nicht, dass so viel Ausreißer den morgigen Tag auf dem Tableau haben, sondern eher den Tag darauf. Ich rechne morgen einfach mal, weil ich es kann, mit einer Sprintankunft.
Klar, wenn man schaut, natürlich ist auch auf dem Papier Elia Viviani der Top-Favorit, aber die Vuelta hat schon so manche Überraschung gebracht und von daher denke ich schon, wenn schnell gefahren wird, könnten an diesem dritten Kategorieberg. Und du siehst ja auf dem Profil auch dieser Zacken, der zieht sich noch weiter nach oben und da geht es noch ja, fast nochmal das Dopp, also fast nochmal dieselbe Strecke, wie der Berg eigentlich lang ist, nochmal noch hoch. Also kann ich mir schon gut vorstellen, auf diesen gut 10 Kilometern, dass da doch der ein oder andere Sprinter, ja, dass dem so viel Laktat in die Beine gefahren wird, dass er nicht mehr ins Finale eingreifen kann.
Wir werden sehen. Es ist ja auch schön, dass wir immer unterschiedlicher Meinung sind. Das kann die ganze Sache ja nur aufwerten. Das wäre die Etappe am morgigen Dienstag. Mittwoch ist dann die Etappe von Mombué. Sie geht nach Ribera Sacra Luintra. So viel weiß ich. 207 Kilometer, nicht gerade eine der kürzeren Etappen.
Also ich finde diese Etappe eigentlich eine der spannendsten Vuelta-Etappen überhaupt in diesem Jahr vom Profil her.
Weil alles passieren kann.
Ja, weil es taktisch enorm viele Möglichkeiten gibt. Also es kann die Szenarien geben von einer klassischen Ausreißergruppe, die durchkommt, bis hin ja, zu einem Sprint einer größeren Gruppe oder aber auch bis hin zu einem Großkampf der Klassements-Favoriten. Weil es gibt auf dieser Etappe, nehmen wir mal jetzt die ersten 20 Kilometer raus, im Prinzip keinen flachen Meter.
Das Einzige, was ich an der Etappe kritisieren möchte, ist der Zeitpunkt innerhalb der Grand Tour. Stell dir mal vor, die Etappe hätten wir nächste Woche Mittwoch.
Klar, logisch, ja, aber das wird natürlich von der Topografie bedingt sein, dass du so ein Terrain jetzt erstmal nur vorfindest. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, also wäre möglich oder denkbar, ein Mann wie Wilco Keldermann, der Zeit gut machen muss, dass der sich mit seiner Sunweb-Mannschaft überlegt, was können wir da veranstalten, um wieder ja sich im Klassement wieder näher ranzuschieben. Kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht doch irgendwie einer was probiert oder
ja. Ja, da gibt es ja diesen Zweitkategorieberg nach so rund zwei Drittel in der Strecke, der auch dann, wie eben schon beschrieben, bei der anderen Etappe nach der Bergwertung eigentlich auch noch weitergeht. Das wäre so ein Moment, wo man sagen könnte, alles klar, hier wird attackiert und das könnte dann zur Konsequenz haben, dass da einiges auseinanderfliegt.
Absolut. Ja, und auch wenn man sich das auf der Karte anguckt, das ist auch ein sehr, sehr verwinkeltes Terrain im Mittelteil der Etappe vor allem. Also da geht es kaum mal irgendwie geradeaus. Aber es sind natürlich auch, jetzt nicht so super lange Anstiege, der längste, jetzt mit, gut 11 Kilometern, aber nur 4,3% im Schnitt. Aber da gibt es dann immer hinterher noch so ein paar Zacken. Also es ist so ein bisschen wie bei der Baskenlandrundfahrt.
Ja. Lang ist es her.
Aber also mein Favorit wäre auf der Etappe entweder eine Ausreißergruppe oder Valverde.
Ich weiß nicht, ob Valverde zu diesem Zeitpunkt einer Rundfahrt die 200-Kilometer-Körner so reinwerfen will. Vor allen Dingen an dieser, ich finde es, sehr schweren Etappe. Ich würde fast...
Aber ich denke, wenn es einen Sprint einer größeren Gruppe gibt, was ich mir gut vorstellen kann, wenn eine Mannschaft die Ausreißer zurückholt, dann ist Valverde da natürlich auch wieder der Top-Favorit. Also für einen Peter Sagan wird es definitiv zu schwer sein.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das insgesamt, weiß ich nicht, ob... Ich halte das auch für schwierig einzuschätzen in Bezug auf, was sagt das Team Movistar Valverde. Weil wenn er jetzt wirklich zum 1A-Helfer für Quintana auserkoren wird, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das jetzt passieren wird, dann werden die auch, denke ich mal, so nach dem Motto, alles klar, du hast deine zwei Etappen gewonnen, an dem Tag wird aber nicht hier All-In gegangen, um noch vielleicht den dritten Sieg zu holen, sondern wir brauchen nicht in der dritten Woche. Mach mal ein bisschen halblang. Kann ich mir auch...
Ja, aber ich glaube
nicht... Könnte ich verstehen, die Argumentation.
Ich glaube nicht, dass man diese Option jetzt schon dann Mitte der zweiten Woche wählt, weil Valverde ist ja in der Gesamtwertung immer noch als Zweiter klassiert und auf dieser Etappe davor wird er nicht viel verlieren. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man den unnötig schon aufopfert, sondern man will sich halt diese Option noch offen halten.
Bin ich noch nicht sicher. Aber das macht ja auch zusätzlich noch, finde ich, den Reiz dieser Etappe aus. Ne, was es für alles für Möglichkeiten und Fragestellungen dahinter gibt sozusagen. Mein Favorit, um das ich auch mal einen nennen kann, um komplett mich zum Affen zu machen, scheint mir zu, du sagst Keldermann oder Valverde. Ich weiß nicht, wie gut ein Fabio Aru drauf ist im Moment. Ich habe so irgendwie das Gefühl, so ein bisschen ansteigende Tendenz. Vielleicht ist das so etwas, wenn er eh nichts mit der Gesamtwertung zu tun hat, dass er da mal mitmacht.
Naja, er hat ja noch was in der Gesamtwertung sozusagen zu tun. Also
ja,
viele Freiheiten wird er zumindest nicht bekommen. Aber gut, natürlich ist das eine Möglichkeit für ihn, mit einer Attacke im Finale rauszupreschen.
Und wer vielleicht auch, ja, ich glaube eher an ich glaube nicht an einen Finisseur-Sieg. ich tippe noch auf Isagire.
Okay.
Nee, mache ich doch nicht. Deine Reaktion war blöd.
Welcher von den beiden denn?
Ach ja, stimmt, die gibt es ja zwei jetzt. Verdammt, jetzt habe ich die. Nee, dann tippe ich nicht auf den. Ich dachte, der Fünfer, der so weit oben ist, ich dachte, der wäre ein bisschen zurückgefallen. Ich glaube nicht, dass Ion Isagire auf Platz 5. Ich dachte, den anderen, die habe ich jetzt aus verwechselt, sozusagen. Nee, ich tippe auf Aru oder Pinot. Das sind so Sachen, also weiß aber nicht, ich glaube aber nicht, dass die so im letzten Moment gewinnen, die Etappe sich holen, sondern irgendwie in so einer Ausreißergruppe und dann nochmal attackieren, zu zweit mit irgend noch jemandem, dass es so eine Nummer wird irgendwie. Mag ich vollkommen daneben liegen, aber irgendwie sowas in der Richtung. Pinot oder?
Ein Mann, der auf jeden Fall sehr, sehr gute Erinnerungen an diese Ecke haben dürfte, ist Michael Kwiatkowski, weil wir befinden uns in der Nähe von Ponferrada, also das ist ein Katzensprung im Prinzip von diesem Etappenziel entfernt, und da wurde er 2014 Weltmeister, also es wäre auch ein heißer Kandidat für die Etappe.
Ach, verdammt. Ja, ich habe mich in der Zeile vertan, den meinte ich, der ist über Pinot. Nee. Mein Gott, es gibt ja nichts zu verlieren. Gucken wir einfach mal. Am Ende des Tages, wir lagen so oft bei der Tour mit unseren Vorhersagen genau richtig. Warum soll das nicht jetzt auch mal passieren? Die interessante Etappe vom Mittwoch, und dann kommen wir am Donnerstag. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen uninteressant, ne? Ein Hügel zwischendurch, einer am Anfang und dann am Ende machen es die Sprinter, um das Ganze schnell zusammenzufassen.
Ja, also wir sind, um es geografisch einzuordnen, mit der Spanien-Rundfahrt so ziemlich am nordwestlichsten Zipfel Spaniens in der Nähe von La Coruña angekommen, und es geht den ganzen Tag im Prinzip von Mondonedo nach Faro de Estaca de Bades Manon im Prinzip am Meer entlang. Und ja, wie du schon richtig skizziert hast, es gibt einen Drittkategorieberg oder beziehungsweise zwei, einer gleich nach dem Start und einer so kurz vor Etappenfinale mit 7,5 Kilometern, 5%, und im Finale so ein paar kleine Wellen. Da sollte es im Prinzip dann doch den meisten Sprintern möglich sein, dort mitzuhalten und auf die Zielgeraden zu kommen.
Ja, das denke ich auch. Das wäre der Donnerstag und ich.
Und dann, ja, haben wir halt.
Darf ich kurz, abseits jetzt des Themas, das könnten wir Donnerstag aufnehmen von deinen Arbeitszeiten, weil dann könnten wir das an dieser Stelle.
Genau, ja.
Ja, gut, dann machen wir es einfach bis hierhin. Wenn es Donnerstag klappt, super, dann sind wir genau in dem Rhythmus und dann haben wir auch das Timing mit der Vorschau, und wenn nicht, dann müsst ihr euch einfach selber einlesen. Ja, einfach mal so gesagt. Dann haben wir Donnerstag. Und dann ist ja auch, haben wir so ein bisschen Halbzeit, ne? So, ja.
Ja, da sind wir schon ein bisschen, ja, sind wir doch im Prinzip auf ein bisschen mehr als der Hälfte der Vuelta.
Wir haben einen Punkt noch übersprungen, den wir noch auf der Liste hatten. Martin steigt aus.
Genau, ja, also heute noch eine relativ frische Meldung, dass es jetzt dann doch schon am Ruhetag so weit ist und Daniel Martin dann die Vuelta verlassen muss, aber natürlich nicht aus irgendwelchen gravierenden, schlimmen Gründen, sondern erfreuliche Gründe. Wir haben es in der ersten Sendung zur Vuelta, glaube ich, schon anklingen lassen, dass er und seine Frau Zwillinge erwarten und das jetzt dann scheinbar in absehbarer Zeit soweit ist und er die Heimreise angetreten hat.
Der wird sich, also ich stelle mir jetzt gerade vor, dass er jetzt gerade im Kreißsaal sitzt, ne? Und der Vater wird von den Zweien, ne? Am Samstag spätestens wird er sich wünschen, wieder bei der Vuelta zu sein. Nein, das stimmt nicht. Das ist gehässig. Aber
ja, wer weiß. Also wenn man da mal auf dem Twitter-Account seiner Frau schaut, die hat halt diesen Post schon angepinnt bei sich mit den Zwillingen, als es halt bekannt wurde. Von daher war das ja schon abzusehen.
Ja. Nein. Ich meine nur, die, sagen wir mal so, Die ersten Tage sind ja auch nicht ganz unstressig. Man steht halt da ja da, oder zumindest ging es mir so. Oder du kriegst ja, das Ding ist, du kriegst ja keine Gebrauchsanleitung dazu, ne? Also wenn ich ein Fahrrad kriege, dann habe ich eine Gebrauchsanleitung oder kann nachlesen, wie ich das zusammenbaue. Du kannst beim Kind ja auch viel nachlesen, aber oftmals sind das ja auch nur in Anführungszeichen, aber sind das so Bauchentscheidungen und das oftmals nicht ganz falsch. Deswegen. Aber das wird schon. Das wird schon sozusagen. Alles Gute ihm und seiner Frau und den Zwillingen natürlich. Den zwei Mädchen sind es, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe.
Ich glaube schon, ja. Und apropos, also man sieht das ja immer wieder, also jetzt bei so Ex-Rennfahrern, dass die, ja, die Söhne so nach den Vätern kommen. Also beispielsweise der Sohn von Ivan Basso ist heute oder gestern, glaube ich, den Gavia-Pass schon hochgefahren mit 9 Jahren.
Ja, Glückwunsch. Krass. Mit 9. Dann hat meine Kleine ja nur noch 6 Jahre. Ich muss sie mal langsam ein bisschen hier an die Sache heranführen. Ich weiß nicht, ob ich das im Snack erzählt habe oder wo ich das erzählt habe. Als ich damals Alpe d'Huez hochgefahren bin, fuhr wirklich auch fuhr ein Vater mit seinem Sohn da auch zeitgleich hoch. Also was heißt zeitgleich, ne? Aber man trifft sich ja dann immer wieder auf solchen. Man macht mal hier ein Foto, da ein Foto, bleibt hier mal stehen. Und da war es wirklich so, dass so ein, ich kann nicht einschätzen, wie jung der war oder wie alt der war, ne? Aber viel älter als 10, 11 war der auch nicht. Und fuhr da mit einem Tempo, was meinem sehr nahe kam, auch hoch. Also Hut ab, wozu die Kleinen da auch schon in der Lage sind. Ja, mal gucken. Also wir haben ja auch zum Glück hier so ein Rennen um die Ecke Eigelstein und da gibt es auch so ein Kinderrennen. Also ich glaube, dieses Jahr ist es noch ein bisschen zu früh, aber sehr, sehr bald.
Nennt man doch dann Bambini-Rennen, oder nicht?
Ja, das nennt sich fette Reifen. Fette Reifenrennen.
Da aber gibt es da nicht auch sowas im Vorprogramm des Frankfurt-Rennens, was von John Degenkolb sogar organisiert wird?
Das kann sein. Ich kenne mich jetzt bei dem, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich weiß nur, weil ich da vor 2 Jahren oder letztes Jahr hier vor Ort da war, ne, weil ich einfach mit meiner Kleinen einen Ausflug machen wollte. Und da dachte ich, wenn ich mit der Kleinen irgendwo hinfahren kann, dann Radrennen ist ja immer gut. Und da war ich mit ihr da und da waren halt so ganz, ganz Kleine, die auch teilweise, also da fuhr wirklich einer auf einem Bianchi. Wo ich dachte mir, mein Gott, nee, das war schon eine schöne Sache. Und sobald sie kann und wenn sie es möchte, dann ist sie da auch am Start mit dem Pogierad. So, Vorschau abgehakt. Können wir eigentlich dann jetzt übergehen zum gemütlichen Teil des Abends. Wie läuft's bei Paris-Brüssel? Wie läuft's beim Grand Prix de Fourmi? Alles so kleine Rennen, die jetzt neben der Vuelta stattfinden, wo man sich dann aber auch zumindest in Teilen in Weltmeisterschaftsform fahren kann, wenn man es möchte.
Ja, also
Training im Rennen.
Es gibt so eine ganze Reihe von Rennen, die jetzt, wie soll man sagen, nebenher, neben der Vuelta noch laufen, aber natürlich auch absolut ihre Daseinsberechtigung haben. Dieses Rennen, was früher besser bekannt war unter dem Namen Paris-Brüssel, heute heißt es Brüssel Cycling Classic, was rund um diese belgische Stadt im Prinzip führt. Traditionell ein Parcours, ja, der den Sprintern sehr, sehr gelegen kommt, mit so kleinen Anstiegen. Ja, hügelfeste Sprinter sind da sehr im Vorteil. Und in diesem Jahr, nachdem es ja bei der Deutschlandtour für ihn nicht geklappt hatte, hat Pascal Ackermann da doch den nächsten Sieg abschießen können.
Hast du es gesehen? Hast du Bilder gesehen? Also vom Sprint?
Ja.
Und? Also in Form, der Junge.
Der Sprint war halt so ein bisschen chaotisch, um es mal milder auszudrücken. Also Ackermann ist losgefahren und dann ist er im Prinzip alleine angekommen, mehr oder minder, weil es hinter ihm geknallt hat und die Hälfte der Sprinter durch einen Sturz aufgehalten wurde. Okay. Ich will nicht sagen, dass der Sieg geschenkt war, aber man sieht ja in Jasper Stuyven, das ist jetzt nicht unbedingt ein Sprinter von Weltklasseformat, der auf Platz 2 kam und dahinter siehst du ja Platz 3. Da gab es dann einen Abstand von einer Sekunde, dadurch bedingt halt durch diesen Sturz, wo durch so Leute wie Christoph beispielsweise aufgehalten wurden.
Ja, aber ne, wenn du durchkommst und die anderen nicht, dann hast du gewonnen. So ist es einfach mal. Ne? Auch ein Degenkolb auf Platz 25, ne? Der ist halt nicht durchgekommen. Das muss man einfach mal so sehen.
Ich glaube, Degenkolb hat da sogar den Sprint für Stuyven angefahren.
Ah, okay. Marcel Sieberg dabei und ja, da waren ja schon ein paar paar größere Namen auch am Start. Und am nächsten Tag ging es dann direkt weiter schon. Und ja, Ben Ackermann hat sich gesagt, wenn ich siegen kann, warum soll ich nicht siegen? Warum soll ich das nicht durchziehen?
Ja, dann das nächste kleinere Rennen, was er abgeschossen hat, der Grand Prix des Fourmiers in Frankreich. Ja, und da muss man schon sagen, Pascal Ackermann ist momentan einer der angesagtesten Fahrer im Feld und auch so, ja, für mich einer der spannendsten, weil da hat spätestens mit seinem deutschen Meistertitel den Durchbruch geschafft und tritt so ein bisschen in die Fußstapfen, finde ich, von Peter Sagan, weil er sehr gut so, ja, Hügel hochkommt und dann aus reduzierten Feldern, ja, absolut der schnellste Mann scheinbar momentan ist.
Und zumindest von denen, die da waren.
Ja, gut, also wenn man das Finale gesehen hat, die kamen aus so einer Welle raus, mit einer ungeheuren Geschwindigkeit auf diesen letzten Kilometer geschossen, die Fahrer, und dann, ja, ging es so leicht um so eine leichte Rechtskurve und da hat sich Pascal Ackermann gegen Arno Demar und Alvaro Hodge durchgesetzt und das sind halt Leute, die du dann auch erstmal schlagen musst in so einem Sprint.
Ja, absolut klar. Doch, doch, das, da bin ich einfach, also ne, ich freue mich, also nicht falsch verstehen, ne, ich freue mich sehr für ihn. Wie gesagt, ne, man muss auch mal gucken, wer da ne, also wenn, wie hätte es ausgesehen, wenn dann Sagan, wenn dann Greipel, wenn dann Viviani und so noch dabei gewesen wären. Aber das soll die Leistung von ihm jetzt gar nicht mehr schmälern, ne? Er war der schnellste von denen, die da am Start waren und das musste er erstmal schaffen. Wie gesagt, Christoph, Demar und wer da alles noch rumgeguckt ist, da waren auch keine kleinen Namen dabei.
Nee, das ist ja jetzt nicht, dass er da irgendwie die Gläuler Nacht nur gewonnen hätte.
Ey, was hast du gegen die Gläuler Nacht? Das ist ein fantastisches Rennen. Hallo?
Ja, aber vom Niveau natürlich.
Das ist doch kein Patriotismus hier. Ich bin da schon gestartet.
Vom Niveau natürlich nicht mit dem Grand Prix zu vergleichen.
Der Enrico und ich sind da gestartet. Jetzt hör mal auf. Und mit dem Detze. Nein, hast ja recht. Also, kann man nicht. Nach einer kurzen Unterbrechung sind wir wieder da und gehen jetzt einfach auf die Insel, solange wir Europäer dort noch einfach hin können. Schauen wir uns mal an, wer so bei der Tour of Britain unterwegs ist oder war. Und als ich das erste Ergebnis gelesen habe, war ich freudig überrascht, weil eigentlich, und ich dachte mir dann aber auch andererseits so, na, das eigentlich wundert es mich nicht, weil manch anderer Fahrer hätte jetzt gesagt, boah, ey, komm, altes Team, ihr könnt mich mal. Aber so ein Greipel, der zieht halt durch. Und auch wenn sein Sieberg nicht mit dabei war, hat er einfach mal die erste Sprintankunft bei der Tour of Britain, der OVO Energy Tour of Britain, gewonnen. Und war nicht Caleb Ewan derjenige, der ihn beerben soll?
Genau, das ist ja quasi sein Nachfolger bei Lotto Soudal und den hat er da im Sprint genau gleich wie Fernando Gaviria in die Schranken gewiesen.
Ja, sehr schöne Randnotiz finde ich bei der ganzen Geschichte, dass er ausgerechnet ihm dann sozusagen das Hinterrad gezeigt hat.
Ja, und überraschend in diesem Sprint war er, also zum einen, dass Gaviria ihn so früh und zu früh, muss man sagen, letztlich angezogen hat, aber zum anderen, dass Caleb Ewan sich da so fair verhalten hat, weil der hätte auch im Rahmen der Legalität, sage ich jetzt mal, da die Tür zumachen können und dann hätte er gewonnen und nicht Greipel.
Ja, stimmt, aber muss von mir kommen, ich glaube, bei Natur hätte das auch anders, hätte er zugemacht, oder?
Kann ich mir schon vorstellen.
Also dafür ist die Tour of Britain dann vielleicht da zu riskieren, sich hinzulegen, sich schwer zu verletzen.
Zumal jetzt ein Caleb Ewan ja auch vor dem Teamwechsel steht und ja, dass also er jetzt nicht mehr den großen, super großen Druck hat, dafür die Mannschaft noch irgendwelche Siege einfahren zu müssen.
Ja, das denke ich auch. Also, was hat er dieses Jahr, ne, er hat bei der Tour Down Under gewonnen. Was hat er noch? Doch 18. Aber sonst hat er auch gar nicht so viel gewonnen dieses Jahr, ne? So richtig, Hammersports Bowl Limburg, aber bei den großen Veranstaltungen. Also bin gespannt mal, ob sie sich da nicht noch, ob sich da ein Greipel nicht noch ins Fäustchen lacht über den einen oder anderen Sieg.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und dann in der zweiten Etappe ging es dann von Cranbrook nach Barnstable. Ja, und da auch für das Team Mitchell und Scott. Diesmal haben sie das alles richtig gemacht. Und dann ein Sieg für Cameron Meyer. Lass mal gucken, aber sonst, das war aus einer Ausreißergruppe wahrscheinlich, ne?
Genau, aus einer Ausreißergruppe vor einer Verfolgergruppe haben sich Tonelli und Meyer da noch ganz knapp ins Ziel gerettet. Bob Jungels hatte versucht, da noch Julian Alaphilippe wieder in Position in Richtung Etappensieg zu bringen. Hat nicht ganz geklappt. Und am Ende setzt sich dann Cameron Meyer in diesem Zweiersprint vor Tonelli durch. Ja, und dahinter, ja, hat sich dann, glaube ich, in diesem letzten Berg diese Gruppe absetzen können. Mhm. Was natürlich jetzt dann maßgebend für die Gesamtwertung ist.
Genau, da hat sich dann Alessandro Tonelli das Trikot geholt für Cameron Meyer, Patrick Bevan? Französisch? Bevan? Oui, oui.
Nee, Bevan, glaube ich.
Oder? Bevan, ne? Ja, hätte ich auch ausgesprochen. Wout Poels und erfreulich aus deutscher Sicht an fünfter Stelle Jascha Sütterlin. Ja, und da geht es dann weiter. Ich denke mal, die viele Fahrer, wie jetzt die Sky Armada zum Beispiel, hält sich da jetzt noch zurück.
Und ja, ganz interessant, beispielsweise Chris Froome heute im Gruppetto nur angekommen und auch Garen Thomas ist mit einem Rückstand von über fast dreieinhalb Minuten reingekommen.
Mhm. Ja, aber die machen sich da jetzt auch die Finger nicht schmutzig und müssen es auch nicht, finde ich. Also ne, dann andere Fahrer sollen auch mal was gewinnen und ich glaube nicht, dass Chris Froome jetzt traurig ist, dass er bei der Energy Tour of Britain nur...
Ja, aber es ist ja schon für ihn jetzt auch mit Hinblick auf die Weltmeisterschaft, die er, denke ich, noch mal erfolgreich bestreiten möchte, ein interessantes Vorbereitungsrennen.
Glaubst du? Glaubst du die Weltmeisterschaft? Also ich habe jetzt kein Statement von ihm in der Hinsicht gehört oder auch das Gegenteil. Aber hat er die Weltmeisterschaft, ist das nicht doch auch ein bisschen zu schwer für ihn?
Ja, aber für wen soll es dann bitte sonst nicht zu schwer sein, wenn es für Chris, also von Paco, das ist ja ein reiner Bergfahrer gemacht im Prinzip.
Ja, aber er ist für mich nicht so der klassische Bergfahrer, wie ich ihn mir vorstelle. Also so ungern ich ihn mochte, so ein, wie heißt der nochmal hier, der Schnitzelmann? Das war ein Bergfahrer.
Contador.
Genau, ne, der wäre jetzt für mich jemand, der bei dieser Weltmeisterschaft, aber ich sehe Froome. Gibt es eigentlich schon Bet-and-Win-Quoten für die Weltmeisterschaft? Ich würde einen Froome jetzt nicht da als Favorit sehen.
Ja, also ist jetzt bei den Favoriten jetzt auch nur irgendwo ziemlich weit hinten gerankt, aber nicht durch seine fahrerischen Fähigkeiten, würde ich jetzt eher sagen, sondern bedingt durch die Erfahrung, die dann doch die britische Nationalmannschaft oder das Lehrgeld,
ja, jetzt bin ich
das
gespannt,
sie zahlen mussten bei den letzten großen Events, die auf ähnlichen Parcours abgehalten wurden. Also ich denke da immer noch an die Olympischen Spiele 2016 in Rio, als in der vorletzten Runde die entscheidende Attacke in der Abfahrt ging und komplett die britische Nationalmannschaft einfach diesen Postabgang verpasst hat.
Und jetzt komme ich und sage, aber Simon Yates, auch als Brite, ist noch deutlich vor ihm gerankt.
Klar, logisch. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass das auch so ein Fahrer ist, der noch mehr auf seinen Renninstinkt hören kann.
Genau. Ne, also du hast da um den jetzigen Stand, ne, Valverde vor Alaphilippe, vor Nibali, vor Roglic, vor Kwiatkowski, Simon Yates, Aru, Dan Martin, Pinot, Uran, Sagan und dann Froome. Wobei ich ein bisschen irritiert bin, also ein Dumoulin würde ich jetzt nicht unbedingt vor Froome da einsortieren, aber das weiß jemand anders besser, der diese Liste gemacht hat. Also den sehe ich da nicht. Und ich sehe auch die Tour, also ich glaube, die Tour of Britain, als dann wäre lieber die Vuelta noch gefahren und wäre dann irgendwann früher ausgestiegen. Das wäre für mich,
denke ich, die sinnvollere. Aber beispielsweise, geht ja jetzt nicht nur ums Straßenrennen, sondern auch ums Einzelzeitfahren. Der Titel wäre für ihn auch noch interessant. Steht ja auch noch zur Disposition.
Ja, sehe ich ihn aber auch nicht irgendwie. Ich glaube, bei ihm ist der Ofen aus diese Saison. Und es war auch nicht die einfachste Saison in vielerlei Hinsicht für ihn. Insofern finde ich das auch völlig okay. Also würde ich ihm jetzt nicht einen Negativpunkt ins Heftchen schreiben. Wo waren wir denn jetzt hier? Also Tour of Britain haben wir durch. Und dann kommen noch Transfers und Sonstiges, wo ich da ehrlich gesagt dieses Mal nicht so viel beizutragen hatte, weil einfach zu viel los ist. Was haben wir denn notiert? Matthijs für 2 Jahre zu Confidis.
Ja, für mich ein relativ überraschender Transfer, nachdem Marco Mattes ja, glaube ich, jetzt erst vor der Saison zum Team Katjuscha gewechselt war. Sehr, sehr vielversprechender U23-Fahrer, aber in diesem Jahr auch nicht so super auf sich aufmerksam machen konnte da. Und jetzt wechselt er zu Cofidis. Ist irgendwie ein Schuss ins Blaue für mich, also kann ich nicht einschätzen und er wahrscheinlich selbst auch nicht so, wie er sich in einem französischen Team behaupten wird. Also es gibt einige deutsche Fahrer, die das schon mal gemacht haben, zu so einem französischen Team zu wechseln in jüngeren Jahren. Also beispielsweise Björn Thurau, der bei Europcar damals auch eine ganz gute Zeit eigentlich hatte, kann ich mir bei Marco Mattes auch ähnlich vorstellen. Kann aber natürlich auch sein, dass das Ganze nach hinten losgeht.
Oder Jens Vogt damals, der ja auch bei dem französischen Team, die zu Beginn seiner Karriere war.
Paradebeispiel.
Ja. Da haben ja viele auch schon vergessen, irgendwie, dass er da mal bei, wie heißen sie, die Grünen?
Crédit Agricole.
Crédit Agricole.
Und Boyer Gunn.
Ja, das weiß ich nicht mehr. Crédit Agricole hatte ich noch auf dem Schirm, immerhin. Zweites, hatten wir Roger Kluge nach Lotto Soudal? Hatten wir das nicht schon?
Mm-mm.
Nicht? Dann habe ich es sogar mitbekommen. Dann, ja, irgendwie zur komisch. Also ich hätte jetzt gesagt, wollte gerade sagen, zur Verstärkung der deutschen Fraktion, aber die gehen ja alle weg.
Es ist der Anfahrer, der von Caleb Ewan mit rüber wechselt.
Genau, nichtsdestotrotz. Ich könnte schwören, dass wir das beim letzten Mal schon hatten. Aber
meinst du? Ne? Ja. Kann durchaus sein.
Hm, ja. Oscar Gatto. Die Katze, ja. Ich kann den hatte ich schon wieder vergessen. Solche Sachen vergesse ich ja immer. Oscar Gatto. Warum wird er die Katze genannt? Wegen seiner Fahrweise?
Nee, wegen des Namens, weil Gatto die Katze ist.
Ach, ist das so? Siehst du mal, ja. Da habe ich ja das gelernt. Gatto auf Spanisch?
Italienisch.
Italienisch? Dann schreie ich nächstens morgens hier nach El Gatto. Nee, wie heißt denn, wie heißt der Artikel?
Il Gatto.
Il Gatto?
Ja.
Sehr gut.
Die männliche Form.
Was ist, Entschuldigung, wenn meine Katze weiblich ist? Il Gatta?
Nee.
Wer Italienisch kann, möge uns das sagen. Ich möchte morgens einfach hier auf der Terrasse schreiend nach der Katze auf Italienisch. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann denken die Nachbarn, ich wäre hier ziemlich modern, aber bin ich ja nicht. Jampe Drucker, von dem habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Woher soll ich den kennen?
Was? Ja, das ist ein sehr, sehr bekannter Fahrer.
Wo ist der denn bekannt? In seinem Dorf oder wo sonst noch?
Also in Luxemburg Drucker. Beispielsweise.
In Düsseldorf?
In Luxemburg. In Düsseldorf weiß ich nicht, ob da bekannt ist aufgrund irgendwelcher anderen Dinge, aber der fährt ja schon seit, ja, jetzt gefühlt einer Ewigkeit fürs Team BMC, aber heuert jetzt für 2 Jahre bei Bora Hansgrohe an, genauso wie Oscar Gatto.
Mhm.
Und bei Oscar Gatto muss man halt sagen, es ist so ein, ja, Peter Sagan-Transfer, weil es so einer der alten, ja, Leibgarde von Peter Sagan noch aus Liquigas Zeiten, die sind da schon zusammengefahren und aus rein sportlicher Sicht würde jetzt für mich ein Transfer von Oscar Gatto zum Team Bora überhaupt gar keinen Sinn machen. Aber gut, hat man wahrscheinlich Peter Sagan wieder einen Wunsch mehr erfüllt und somit noch einen weiteren Platz im Kader an Oscar Gatto vergeben, der vom Astana-Team kommt.
Ja, aber ich glaube auch, man muss solchen, von welcher Zeit hast du jetzt gesprochen? Weil ich glaube, wann sind die immer zusammengefahren?
Na, bei Liquigas.
Ja, Oscar Gatto. Also entweder ich habe einen anderen Oscar Gatto oder ich finde den nicht bei Liquigas, dass der nie bei Liquigas war.
Nicht?
Nee.
Ich wäre der Meinung, dass die damals bei Liquigas zusammengefahren sind.
Aber der war 2007 zum Beispiel bei Gerolsteiner. Was ich,
ja, doch, damals, bei Cannondale sind die.
Ah, okay, okay.
Dann war es damals schon Cannondale.
Mhm. Oscar Gatto. Mann. Ja, ich hatte den Namen irgendwo doch schon auf dem Schirm und das war wahrscheinlich aus der alten Gerolsteiner Zeit. Damit mit Robert Förster und den Pfotenbrüdern. Mein Lieber, und Fabian Wegmann, was war das für eine Truppe? Wenn man sich die mal anschaut, die Namen, ne? Von früher, Fabian Wegmann, Stefan Schumacher, Ronny Scholz, Davide Rebellin, Sven Kraus, Bernhard Gull. Da fangen wir nicht an, in Erinnerungen zu schwelgen. Bringt ja nichts. Ja, Oscar Gatto und
ja.
So ein Fahrer wie Sagan hat es ja auch. Irgendwie, die muss man auch bei Laune halten. Und wenn das dazugehört, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Also, weißt du, wenn wir einen Pausenclown dabei haben. Also, es ist kein Pausenclown. Also, sorry, er hat noch eine Giro-Etappe gewonnen.
Ja, werden sich vielleicht viele noch dran erinnern. Damals in Tropea beim Giro 2011 hat er eine Etappe gewinnen können.
Ja. Kommen wir noch was zu, das sind so die letzten Transfers aus der letzten Zeit. Und dann machen wir noch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, du hast es Vermischtes genannt. Und oder sonstiges. Bei der Meldung im Vorgespräch habe ich schon gesagt, irgendwie, also Trier, fangen wir mit der Meldung an. Die Volksfreunde melden, Trier möchte die Tour de France. Die Volksfreunde dachte ich zuerst, nicht Terrain, wo wir uns nicht hinbewegen möchten. Aber das ist eine Zeitung aus der Trierer Gegend offensichtlich. die Region Blaulichtnachrichten, bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Und die melden, die vermelden, dass Trier jetzt die Tour de France haben möchte, als Startplatz sich beworben haben oder als Ziel einer Etappe. Ja, und warum nicht? Also der Trier Oberbürgermeister. Ich finde das immer schön, wie so mehr lokal orientierte Zeitungen dann so schreiben. Mit einer Mischung aus Bedauern, Erleichterung und Freude spricht Triers Oberbürgermeister über die gerade zu Ende gegangene Deutschland-Tour, in deren Verlauf Trier eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Ja, und wenn man das also liest, alleine schon so die Zahlen, man hat angeblich in Trier am Tag dieser Deutschland-Tour-Etappenankunft 30.000 Zuschauer, was schon enorm viel für so eine Stadt ist, gezählt.
Nur das Geld ist ein Problem, wenn es um die Tour de France geht. Laut Medienberichten hat Düsseldorf 17 Millionen Euro für die Tour bezahlt. Damit kann ich mein halbes Haushaltsdefizit ausgleichen. Klar, das Geld ist aber kein Problem, wenn in Fußballstadien draußen rum die Polizei von uns allen bezahlt wird. Deswegen, naja, wollen wir nicht drüber über sowas nachdenken.
Ja, aber man kann ja auch darüber nachdenken, dass man vielleicht im Rahmen einer Etappe irgendwie, ja, sozusagen da passiert wird. Oder dass man sich vielleicht mit einer anderen Stadt in der Nähe noch zusammentut und dass man dann so eine Art Franchise macht.
Also ja, so eine Art
Region. Eine Etappenankunft oder zwei teilt.
Ja, oder die, ne, das geht ja an der Mosel da auch entlang, ne, dass man sagt, wir machen jetzt die Region Mosel, machen wir zu einer Tourankunft und alle bezahlen da was rein und dann kriegt noch die ein oder andere Hütte da irgendwie eine Sprintankunft oder sowas in der Richtung. Das wäre ja dann durchaus eine vernünftige Angelegenheit.
Aber auf jeden Fall sehr schön schon zu sehen, dass die Deutschland-Tour dann doch ja schon in dieser Hinsicht auch ein guter Erfolg war, auf jeden Fall.
Ja, und bewiesen, dass die Leute bewiesen haben, dass sie doch dem Live-Radsport vor Ort dann auch die Ehre erweisen und hingehen. Ne? Das ist ja auch immer eine schöne Sache.
Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es dann ja auch so einen kleinen Rabatt bei der Tour de France Organisation, weil die Deutschland-Tour ja auch in der Hand der ASO ist und
du meinst,
man hat ja auch die Bestrebung, den Radsport in Deutschland wieder zu fördern.
Du meinst, wenn du einmal Etappenort, Start oder Ziel bei der Deutschland-Tour ist, dass du eine Art Rabattcoupon bekommst für den Startziel-Ankunft einer Tour de France-Etappe?
Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Oder zumindest, dass man das im Hinterkopf hat, mit wem man da gut zusammengearbeitet und welche. Stimmt, also das ist durchaus möglich. Ne, das wiederum ist dann vielleicht auch Anreiz für Städte, sich für die Deutschlandtour dann zu bewerben. Ne, wenn man weiß, okay, das ist jetzt sozusagen der Fuß in der Tür für die Tour de France irgendwann mal. Also eigentlich auch eine Win-Win-Situation. Ja. Und als letztes, dass die Niederländer schon ihr, was heißt schon, aber mit als eine der ersten Nationen, glaube ich, dann ihr WM-Aufgebot begeben.
Naja, offiziell ist es jetzt, glaube ich, noch nicht, aber es ist jetzt schon mehr oder minder durchgesickert, wer da jetzt alles mitfahren soll. Und wenn man sich die Truppe mal anguckt, dann ist das eine sehr, sehr schlagkräftige Mannschaft, definitiv. Also mit Tom Dumoulin, Wilco Keldermann, Steven Kreuzweg, Bauke Mollema, Sam Omen, Wout Poels, Advan Tolhoek und Peter Wening.
Absolut. Also da, als ich das im ersten Moment hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, aber wenn die es schaffen, an einem Strang zu ziehen, und sich dann vielleicht mit zwei, also es ist jetzt vielleicht immer noch zu früh, darüber zu sprechen, ne? Weil wer weiß, was noch alles passieren kann, welche Verletzungen etc. etc. Aber wenn man sich jetzt mal das Szenario, was denke ich für dieses WM-Rennen ein durchaus, welches entstehen kann, ist, dass es einfach ein großes Feld gibt, was immer mehr dezimiert wird, immer langsamer, immer weniger wird und am Ende bleiben dann wahrscheinlich so eine Gruppe von, auf die am Ende sind es, ist es am Ende der Rundkurs oder ist das der Rundkurs und dann der Anstieg?
Nö, es gibt da also diesen Olympiaberg, der auf diesem Rundkurs, glaube ich, 7 oder 8 Mal befahren wird. Und dann nach der letzten Runde auf diesem Rundkurs geht es nochmal in die Höttinger Höll.
Genau.
Und das ist halt dieser kurze, richtig steile Anstieg.
Also meine Prognose für den Verlauf des Rennens, wie auch immer das jetzt genau sein wird, aber dass auf diesen 7, 8 Runden sich einfach das Feld peu à peu sukzessive immer mehr dezimieren wird. Und auf der letzten Runde haben wir noch zwischen, ich sag mal grob 25 und 35 Fahrer. Und wenn man da natürlich mit einem Dumoulin, Keldermann, Kreuzweg noch drin ist, also wenn man zu dritt mit seiner Nation in dieser Gruppe ist, bieten sich einem natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, als wenn man jetzt mit drei Leuten überhaupt nur am Start steht und die davon zwei schon vorher rausgeflogen sind. Und daher.
Wie ist ja jetzt diesen Bericht so ein bisschen entnehme, sollen Dumoulin und Mollema da, wie man so schön sagt, die Kopfmannen, also die Kapitäne sozusagen sein. Und wenn du natürlich dann so Leute wie Wout Poels oder auch Wilco Keldermann hast, die sich in deinen Dienst stellen, dann kannst du wirklich lange mit Helfern noch in diesem Rennen ausharren.
Ja, ja. Deswegen, es sieht gar nicht so schlecht aus für die Niederländer, die ja auch in ihren Bergen zu Hause so viel trainiert haben, dass aber es waren ja schon immer gute Bergfahrer aus den Niederlanden kommt. Insofern.
Ja, aber wenn wir uns jetzt auch nochmal so die Vuelta vor Augen führen und das Ergebnis dieser Covatilla-Etappe, dann muss man sagen, die Kolumbianer mit Lopez, mit Quintana, mit Rigoberto Urán sind absolut die Mannschaft, die es auf diesem Kurs in die Schranken zu weisen gilt.
Ja, einerseits schon. Also wie stehen sie denn da im Moment, Kolumbianer? Also Platz 4, 5, 7. Sergio Henao dann auch noch mit dabei. Also natürlich sind die eine Mannschaft, die man schlagen muss, ne? Aber ich weiß nicht, ob in den entscheidenden Situationen die Einigkeit einer Mannschaft da auch wichtig sein kann. Und da bin ich bei denen einfach nicht so sicher, wie ich es bei anderen Mannschaften bin.
Klar, wir haben es da gesehen. Also bis heute wird wahrscheinlich Alejandro Valverde noch sauer auf Purito sein wegen Florenz 2013. Und damals war es halt bei den Spaniern genau dieses Problem.
Genau. Und ne, deswegen, bloß weil die auf dem Papier stark sind, heißt das nicht, dass die in der Endabrechnung dann auch weit vorne liegen. Das ist so die Quintessenz, die ich
ja, und die Frage ist ja auch, ob dann einer wirklich da noch attackieren kann, weil es geht nach, glaube ich, gut 230 Kilometern nochmal diese richtig steile Wand rein. Mhm. Und wie gesagt, es gibt viele Fahrer, die nach 170 Kilometern attackieren können, wenige nach 200 und eine Handvoll vielleicht nach 230.
Mhm. Wer witzt denn?
Wer wird Weltmeister?
Ja, wenn ich dich jetzt, wenn ich dich jetzt zwingen müsste, einen Namen zu nennen.
Boah, also ich habe drei Kandidaten.
Wir werden bis dahin noch ungefähr jede Sendung uns das Thema ein. Vielleicht, es kann ja auch durch die derzeitigen Situationen bei den Rundfahrten und bei den einzelnen Rennen, kann sich das ja immer noch ändern. Aber wenn du jetzt das sagen müsstest, also wer würde es jetzt, Stand heute, werden?
Alaphilippe, Valverde oder Nibali.
Mhm. Und wenn du nur einen nennen dürftest?
Ja, wenn ich mich also jetzt auf einen festlegen müsste, boah, das wäre
ziemlich. Ja, es passiert ja jetzt nichts. Wir werden jetzt nicht für den, also ich habe jetzt hier keine Katzenkinder, die ich raus aus dem Fenster schmeiße, wenn du falsch fliegst.
Gut, na, dann würde ich sagen, Alaphilippe.
Weißt du, wenn ich sage, keiner von den dreien, die du gewählt hast, ich bin im Moment und ich drücke ihm auch, glaube ich, dann am meisten die Daumen. Roglic.
Roglic? Mhm. Meinst du,
Primoz,
dem verleiht da die Nähe zu der Innsbrucker Skisprungschanze Flügel?
Genau, das hatte ich im Kopf.
Der hebt dann oben auf dem letzten Anstieg ab.
Der hat ein Heimspiel.
Definitiv, ja. Also es gibt übrigens schon so ein paar sehr schöne Werbeclips, die von der Region Tirol gedreht wurden, mit Primoz Roglic an dieser Skisprungschanze übrigens auch.
Ah, okay. Nee, das ist jetzt im Moment so, dem ich es gönnen würde und wo ich auch sage, warum nicht. Ne? Also er hat jetzt beim Giro bewiesen, was er kann. Und auch wenn ihm da jetzt so ein bisschen vielleicht dann am Ende die Luft ausgegangen ist, ist vielleicht das falsche Wort, ne? Aber hat am Ende nochmal gewonnen, hat die lange Etappe, das waren auch über 200 Kilometer. Das heißt, er kann auch lange fahren. Er hat sich jetzt wahrscheinlich gut erholt. Weiß nicht, was er. Er fährt jetzt in England da auch mit, ne?
Mhm.
Hatte nochmal einen Monat gute Erholung. Ich würde.
Aber hat natürlich auch wenig Teamunterstützung.
Ja. Stimmt, aber andererseits, ne, so sehr wie wir jetzt eben gesagt haben, ist es gut, Leute da an der Seite zu haben. Wir haben auch schon oft genug einen Sagan-Weltmeister werden sehen, dessen Team wirklich auch nicht das allerbeste war.
Ja, aber ich glaube, auf dem Parcours ist schon wichtig, dass du da eine Reihe an Helfern dabei hast.
Ja, aber wenn sich am Ende die Spanier, die Kolumbianer und die Holländer streiten und Roglic nur hinten dran sitzt, muss das nicht heißen, dass es der allergrößte Nachteil ist. Markier hier die Stelle. Ich drücke Primoz Roglic die Daumen.
Ja, werden wir dann ja sehen, ob er mit dem Telemark in Innsbruck landet.
Ja. Gut, das war's für heute. doch wieder anderthalb Stunden, obwohl wir es nur kurz machen wollten. Möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für euer Zuhören, für eure Rückmeldungen. Erinnerung an dieser Stelle, der Thomas hat nächste Woche, am 10. ist das dann, ne? Der 10., nee, heute ist Montag, ja, am 10.9. Geburtstag. Ist das richtig? Ja. Doch, nächste Woche Montag. Steht in meinem Kalender. 10.9.
Das ist so korrekt,
Uhr.
Ja.
9 Uhr. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen, ne? Also 10 Uhr ist zu spät. Schickt ihm alle ganz herzliche Geburtstagswünsche. Am besten als Kommentar unter dieser Folge, der nächsten und der übernächsten. Überall. Und wenn ihr das nicht könnt, dann ist es auch nicht schlimm. Dann bedanke ich mich aber trotzdem für eure Unterstützung. Wie eben schon mal angedeutet, via PayPal, via Überweisung, via Patreon, via Amazon, Affiliate-Link-Nutzung. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das hilft uns, wie zum Beispiel, dass wir uns den Eurosport-Player leisten davon, um hier für euch berichten zu können. Ja, schöne Vuelta noch und wir hören uns bald. Tschüss.
Tschüss.